Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ja, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem Sonntagsgottesdienst auf der Tannenhöhe. Die Sie von außerhalb gekommen sind, ein herzliches Grüß Gott, und all unseren lieben Gästen ein herzliches Grüß Gott. Ja, er grüßt euch. Ist das nicht toll? Und auch vor allem möchte ich unsere lieben Schwestern in Haus 2 begrüßen. Das ist so schön, dass ihr auch dabei seid, und im Gebet sind wir miteinander verbunden. Das ist einfach wunderbar. Und wir haben heute den ersten Sonntag in der Passionszeit. Die Passionszeit hat ja am Mittwoch angefangen, in der vergangenen Woche, und heute der erste Sonntag. Und der Spruch für diese Woche, der ist sowas von, was soll ich sagen, bombig. Ja, also wissen Sie, wie er heißt? Ich glaube, Sie kennen ihn auch auswendig. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ich habe ehrlich gesagt, darf ich das nochmal vorausschicken, dieser ganzen Kriegsgeschichte, da habe ich auch immer an diesen Vers gedacht. Herr, du hast die Welt in der Hand. Siehst die Not der Menschen. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Wir leiden mit. Vor allen Dingen mit denen, die ganz schwer durch müssen. Aber über dem Ganzen steht der Sohn Gottes. Und der soll auch heute im Mittelpunkt stehen. Der die Werke des Teufels zerstört. Auch was der Böse in mir noch alles so versucht und anstellt. Und was auch manchmal da so blöd rauskommt. Ja, wir dürfen ihm das alles einfach hinhalten und sagen, komm, Herr Jesus, komm zu uns in unsere Mitte.
Ich lese einen Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel, und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm.
Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus Christus, wenn du auch nur eine Sekunde nachgegeben hättest, säßen wir alle nicht hier. Dann wäre die Erlösung nicht geschehen. Aber du hast gewusst, dass alles auf dem Spiel steht und du hast dich ganz hineingegeben in den Abgrund, damit wir da nicht reinfallen. Danke, dass du die Brücke geworden bist, dass wir auf dir, auf dieser guten Brücke in die ewige Herrlichkeit gehen und dass wir dahin unterwegs sind. Danke, dass du uns das auch an diesem heutigen Sonntag ganz neu ermutigend groß machen kannst. Danke, Herr, für dich, für deine Liebe, für deine Freundlichkeit, für deine unendliche Güte, für deine tiefe Gnade. Amen. Früher, als ich noch in meinem Elternhaus wohnte, habe ich viel im Garten gearbeitet. Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Hat mir riesigen Spaß gemacht. Habe ich lieber gemacht, als so am Kochbott stehen. Aber die Rosenbeete sind ja wunderschön. Aber wenn da mal so richtig das Unkraut drin sitzt, oder die Stachelbeersträucher, oh oh, und die lange, dichte Brombeerhecke, die waren nicht gerade mein Hobby. Diese blöden Stacheln, überall konnte man hängen bleiben, sich stechen und manchmal auch Blutstropfen abwischen. Und wenn ich mal ein Päuschen einlegte, dann gingen meine Gedanken ganz weit zurück. An den Anfang der Schöpfung. Ich sah Adam und Eva im Paradies, Rosen ohne Dornen, Brombeeren, Himbeeren, Stachelbeeren, Berberitze, Schlehen, alles ohne Stacheln. Ach, die im Paradiesgarten hatten es gut. Die Arbeit ging so leicht, so ermüdungsfrei von der Hand, machte einfach nur Laune. Überhaupt war das Paradies, der Garten Eden, ein Land puren Glücks. Es gab keinen Streit, kein einziges böses Wort, nicht mal einen blöden Gedanken, keine Intrigen, schon gar keinen Krieg, keine Krankheit, keine Umweltkatastrophen, Unfälle, keinen Missbrauch und keinen Tod. Alles war perfekt. Adam und Eva verstehen, lieben und helfen einander. Keine Spur von Egoismus, Neid, Geiz, Habsucht. Und das Schönste war, sie pflegen eine tiefe Freundschaft mit Gott, mit ihrem Schöpfer. Sie können miteinander reden. Sie können sich was erzählen. Sie können ihren Schöpfer loben und preisen und anbeten. Die Qualität dieser unglaublichen Harmonie, Geborgenheit und Freude hatte einen tiefen Grund. Hatte den Grund in der Liebe, in der Agape-Liebe Gottes. Gott liebte den Menschen und der Mensch liebte Gott mit der Kraft seines ganzen Lebens und Herzens. Und Adam und Eva störte es nicht, dass ihr Schöpfer ihnen ein Gebot gab. Warum auch, wenn man einander herzlich liebt und tief vertraut? Was hatte Gott gesagt? Und der Herr gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Warum dieses Gebot? Hinter jedem Gebot, das Gott gibt, steht gewiss die gute Absicht, den man liebt, vor dem Unheil, dem Bösen zu beschützen. Stellen Sie sich vor, dass sich in Ihrem Garten oder vor Ihrer Haustür ein Inland-Taipan befindet. Wissen Sie, was das für ein Viech ist? Nee, habe ich auch erst wieder neu gelernt. Der Inland-Taipan ist die giftigste Schlange der Welt. 50 Mal giftiger als die indische Kobra. Das bei einem einzigen Biss verabreichte Gift reicht theoretisch aus, bei einem einzigen Biss, um 230 erwachsene Menschen oder 250.000 Mäuse zu töten. Stellen Sie sich vor, so ein Viech sitzt bei Ihrer vor Ihrer Tür. Sie würden doch alles tun, dass niemand mit dieser hochgradig gefährlichen Schlange in Berührung kommt, oder? Darum gibt Gott seinen geliebten Menschen ein Gebot. Gott weiß, wie hochgiftig, ja tödlich das Böse ist. Und er kennt den Initiator allen Unheils, Satan, den Widersacher, den Rebellen, den raffinierten, religiös getarnten Verführer, den Vater der Lüge und brutalen Menschenmörder. Das wissen Adam und Eva nicht. Aber sie wissen, dass Gott sie liebt. Und das genügt vollkommen. Oh nein, höre ich den Satan sagen. Das genügt gar nicht. Gott will euch etwas vorenthalten. Er gönnt euch nicht die Früchte jenes Baumes. Und ihr werdet auch nicht sterben, sondern werden wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und dann geht alles ziemlich schnell. Vor dem Griff nach der Frucht ist die Entscheidung im Herzen getroffen. Der Stachel der Sünde sitzt. Und alles nimmt seinen Lauf. Gott zieht Adam und Eva nach ihrer Tat, die so harmlos aussah und doch so schwerwiegend war, zur Rechenschaft. Sein Urteil steht fest. Ihr werdet die schweren Folgen eures Misstrauens und Ungehorsams tragen müssen. Für Eva bedeutete das Mühsal und Beschwerden in der Schwangerschaft, Schmerzen bei der Geburt und die Herrschaft des Mannes über die Frau, was immer da gemeint ist. Und Adam muss hören, der Erdboden sei verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zur Erde, zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Seit diesem Urteil sind Dornen, Disteln und Stacheln ein Zeichen für Sünde, Not und Tod. Und so ist mein erster Leitgedanke: Stacheln, Dornen und Disteln, Zeichen für Not, Sünde und Tod. Ja, Adam und Eva lebten jetzt außerhalb von Eden. Sie bekommen zwei Söhne, wunderbar, Freude in der Familie, Kain und Abel. Ja, es ist wunderbar, wenn man gesunde Kinder zur Welt bringt und überhaupt Kinder zur Welt bringt. Aber im Lauf der Zeit entsteht dann auch ein Problem. Nicht nur die kleinen Kriege im Kinderzimmer, dann werden sie ja größer. Und im Herzen Kains breitet sich das Misstrauen aus, weil naja, Gott hatte sowas gesagt und er sagte, nö, ich mach das nicht, ich bringe nicht das Opfer, das ich eigentlich bringen sollte, was ja zur Vergebung meiner Sünden wäre. Nein, nein, ich bringe ihm das Beste von meinem Feld. Warum soll ich da so ein armes Lämmchen geben? Aber das war die Verordnung. Und dann ist der Tod neidisch auf seinen Bruder Abel. Der Stachel der Eifersucht sitzt tief in seinen Gedanken und Gefühlen. Die Disteln wachsenden Zorns haben die Bruderliebe überwuchert und eines Tages tötet er Abel, obwohl Gott kein noch gewarnt hatte. Warum bist du so wütend? Warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, das, was ich dir gesagt habe, dann darfst du deinen Kopf hochheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür, ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Jedoch, Kain jedoch, schlägt Gottes Wort in den Wind und schlägt seinen Bruder nieder. Jahrhunderte nach diesem Mord gab es so viele Kains, dass man sie gar nicht mehr zählen konnte. Die gesamte Völkerwelt rückte weit, weit ab von Gott. Und dann lesen wir im ersten Buch Mose in Kapitel 6, Gott sah, wie groß die Bosheit der Menschen auf der Erde war. Ihr ganzes Denken und Streben, alles, was aus ihrem Herzen kam, war immer nur böse. Da beklagte Jahwe es, den Menschen erschaffen zu haben, und es schmerzte ihn bis in sein Innerstes hinein. Und er beschloss, ich werde den Menschen, den ich geschaffen habe, von Erdboden wegwischen, samt dem Vieh, den Kriechtieren und Vögeln, denn ich bedauere, sie gemacht zu haben. Der angesagte Untergang der Welt ereignete sich nicht von jetzt auf gleich. Noah, der Gott vertraute und mit ihm lebte, verkündigte den Menschen, so lesen wir das im 2. Petrusbrief, verkündigte den Menschen unermüdlich, Gott liebt euch, er will euch aus der Sünde, aus all euren Verkehrtheiten retten. Kehrt doch um zu ihm, seine Arme sind offen. Und dann baute Noah nach Gottes Anweisung auch ein riesengroßes Rettungsschiff. Da kommt nämlich eine Wahnsinnsflut, die wird alles wegspülen. Kommt doch rein, kommt rein ins Rettungsschiff. Aber er und seine Familie ernteten nur Spott und Verachtung. Habt ihr schon mal so einen riesen Dampfer auf dem Berg stehen sehen? Das ist doch Quatsch. Ja, die Menschen waren verliebt in die Sünde und wollten nicht hören. Sie wollten ihr Leben nicht ändern. Sie schlugen ihr Gewissen tot. Was brauchten sie Rettung? Purer Blödsinn. Schön, dass heute wieder die Sonne scheint. Ja, aber dann kam der Tag, als die Welt in den Todesfluten unterging. Außer Noah mit seiner Familie. Er war im Rettungsschiff. Jahrhunderte später, als die neue Völkerwelt entstanden war, verhärteten die Menschen wieder ihr Herz gegen Gottes Wort und sie taten, was sie gerade wollten, wozu sie Lust und Laune hatten. Und noch einmal schenkte Gott einen Neuanfang. Diesmal erwählte er ein Volk, Israel. Dieses Volk war nicht besser, nicht größer und stärker, sondern es war ein kleines Volk, von vielen auch verachtet. Aber aus purer Liebe zu diesem kleinen Völkchen hat Gott die Wahl getroffen. Gott wollte ein Zeichen dafür setzen, wie sehr er seine Menschen noch immer liebt. Dass er für sie sorgt, ihnen Schutz durch seine Ordnungen und Gebote schenkt. Und Israel sollte für die gesamte Völkerwelt ein Vorbild für die Freundschaft mit Gott sein. Es sollte ein Volk sein, das Gott liebt und ehrt und nach seinem Willen lebt. Viele aus dem Volk Israel haben ihr Leben an den guten Geboten Gottes orientiert. aber aufs Ganze gesehen wucherten die Disteln und Dornen weiter, nicht nur auf den Äckern und Wiesen. Im Herzen und im Leben des Volkes, von den Mosebüchern an über die Propheten bis weit ins Neue Testament hinein, lesen wir immer wieder von Dornen und Disteln in der Natur, aber dann auch in den Familien und Ehen, im Beruf und im Gottesdienst. Ich möchte nur wenige Sätze zitieren. Der weise König Salomo hat einmal Folgendes aufgeschrieben: Dornen und Schlingen sind auf dem Weg des Verschlagenen. Wer sein Leben bewahren will, hält sich fern von ihnen. Und wie hat der Prophet Jesaja um das Volk Gottes gerungen, dass sie sich trennen und fernhalten sollen von den Sünden der anderen Völker, dass sie den Götzendienst aufgeben und den allein wahren Gott anbeten sollen? Vergeblich. Darum muss Jesaja verkündigen: Und es wird an jenem Tag geschehen, dass jeder Ort, wo 1000 Weinstöcke im Wert von 1000 Silberschickeln stehen, den Dornen und Disteln gehört. Nur mit Pfeilen und Bogen wird man dorthin kommen, denn zu Dornen und Disteln wird das ganze Land werden. Und auch der Zeitgenosse Jesajas, der Prophet Hosea, rief im Namen Gottes aus: Siehe, ich, Jahwe, will ihren Weg mit Dornen verzäunen und ich will ihr eine Mauer errichten, dass sie ihre Pfade nicht finden kann. Ja, Stacheln, Dornen und Disteln, ein Zeichen der Not, der Sünde, des Todes. Aber mit einem Mal erklingen Hoffnungstöne. Der Prophet Jeremia verkündigt: Denn so spricht der Herr zu den Männern von Juda und zu Jerusalem: Pflügt euch Neuland und sät nicht unter die Dornen. Wörtlich heißt es: Brecht einen Neubruch für euch. Das heißt im Klartext: Ihr habt zwar mit Gott gebrochen, ihr habt zwar den Bund des Herrn zertrampelt, aber seine Liebe zu euch ist noch da, sie lebt. Sie lässt sich nicht von Stacheln, Dornen und Disteln überwuchern und ersticken. Das Gegenteil ist der Fall. Und da komme ich zu meinem zweiten Leitgedanken. Stacheln, Dornen und Disteln, Zeichen der Erlösung. Stellen Sie sich das mal vor. Stacheln, Dornen und Disteln, Zeichen der Erlösung. Ja, schon ganz am Anfang der Weltgeschichte, als Adam und Eva das herrliche Paradies verlassen mussten, kriegen sie noch eine gute Nachricht mit auf den Weg, als Gott verhüllt von Jesus spricht. Da kommt einer, der ist stärker. Der wird der Schlange den Kopf zertreten. Der wird die Menschen aus der Gefangenschaft der Sünde und des Todes retten. Die Stacheln, Dornen und Disteln der Sünde und des Todes sollen dann ein Zeichen der Rettung, ein Zeichen der Erlösung von Hölle, Tod und Teufel sein. Und wann geschah das? Das geschah, als man Jesus die Dornenkrone auf den Kopf hämmerte und ihn zu Tode folterte. Ich habe mich gefragt: Herr, mit welchen Dornen und Disteln habe ich so zu kämpfen? In meinen Gedanken und Empfindungen. Mit welchen Dornen und Disteln haben Sie zu kämpfen? Mit welchen Spitzen haben andere Sie verletzt und es will irgendwie nicht heilen? Oder könnte es sein, dass Sie irgendwie in einem stechenden Gestrüpp von irgendwelchen bösen Sachen und Sünden gefangen sitzen? Ach ja, wie ist das mit der Sünde? Die kann ja auch so schön sein. Wie die Rosen am dornigen Stiel schön sind. wie die Silberdisteln, schön, wenn wir sie hier sehen, wie die faszinierenden Blüten an Kakteen. Und doch stechen da die heimlichen Ängste, Sorgen und Zweifel. Und doch sticht die Einsamkeit. Und doch verwunden allerlei Verfehlungen, Schmerzen und Bilder der Vergangenheit die Seele. Ja, und dann kann es sein, dass mir auch mal eine Zeit kommt, wo mir die Bibel, Gottes gutes Wort, gar nicht mehr so viel sagt. Das kann verschiedene Gründe haben, will ich nicht drauf eingehen. Das spricht mich nicht mehr an. Was für Dornen und Disteln könnten das sein? Es gibt eine einzigartige Lösung. Schau den an, der sich mit deinen Dornen krönen ließ, damit du heil wirst. Schau den an, der dich vom giftigen Stachel der Sünde und des Todes befreit. Er ließ sich an deiner Stelle wie einen Sünder behandeln, obwohl er vollkommen unschuldig war. Schau den Dorngekrönten an, der für dich die Hölle durchmachte, damit du in den Himmel kommst. Wir haben es ihm allein, dem Dorngekrönten, zu verdanken, dass der Vater im Himmel uns alle unsere Sünden vergibt und uns von der bösen Gewalt der Sünde erlöst. Aber wir sind noch nicht von der Gegenwart der Sünde befreit. Von der Macht der Sünde schon, aber noch nicht von der Gegenwart. Das macht uns ganz schön zu schaffen. Es gibt sie noch, diese Stacheln, Dornen und Disteln. Aber sie bekommen für die Erlösten einen anderen Sinn. Und noch ein dritter Leitgedanke. Stacheln, Dornen und Disteln, Zeichen der Gnade Gottes. Stacheln, Dornen und Disteln, Zeichen der Gnade Gottes. Erinnern wir uns an einen der größten Evangelisten der Missions- und Kirchengeschichte. Saulus nannte man ihn. Er hatte alle Examina mit sehr gut abgeschlossen, war ein angesehener Mann im Stadtrat, ein brillanter Theologe, aber er war besessen vom Fanatismus, die Christen zu verfolgen, sie ins Gefängnis zu werfen, foltern und töten zu lassen. Und mittendrin, stopp, schenkt Jesus ihm einen ganz neuen Anfang und beruft ihn als Botschafter der Liebe und Gnade Gottes. Und dieser Mann nahm alle Anstrengungen auf sich, um das Evangelium von der Erlösung in die Welt zu tragen. Zu diesem einzigartigen und schönen Auftrag gehören aber auch Härten, Entbehrungen, Spott, Angriffe, Probleme. Und Paulus hatte übrigens noch ein ganz persönliches, großes Problem. Der hatte dafür das Wort Dorn. In meinem Körper ist so ein Stachel, der macht mir gesundheitlich zu schaffen. Ich kann nicht so, wie ich will. Ich liege mal ganz erschöpft am Boden. Und Gott hat mir doch einen so großen Auftrag geschenkt, aber ich kann es nicht. Und er bat Gott intensiv um Befreiung. Herr, ich kann dir noch viel besser dienen, wenn ich stark und gesund bin, wenn du mir diese schweren teuflischen Angriffe auf mein Leben wegnimmst. Und der Herr antwortete auf das Gebet des Apostels, aber anders als er wünscht und erwartet. Später hat der Apostel Paulus Gottes Antwort aufgeschrieben. Der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist nicht leicht zu verstehen und auch nicht leicht anzunehmen. Wir möchten doch gerne stark sein und wir sollen ja auch stark sein. Aber ebenso, dass Gott mit Dornen beschädigten Leuten in ihrer Schwachheit wirkt, damit seine Stärke sichtbar wird. Das beste Vorbild ist Jesus, der Gekreuzigte selbst. Die Hinrichtung am Kreuz zeigt nur Schmerzen. Schwachheit sieht nach Niederlage pur aus. Aber genau da hinein legt Gott den größten Sieg, der sich am Auferstehungsmorgen manifestierte. Gottes Kraft in deiner Schwachheit. Dazu will ich immer wieder Ja sagen. Ja, Herr, es ist dein Weg, deine Art, wie du an mir, mit mir und durch mich wirken willst. Darum genügt deine Gnade vollkommen. Sie genügt. Punkt. Wir gehen durch Tränentäler, durch Zeiten der Hilflosigkeit, Ratlosigkeit, Schmerzen und Krankheit. Wir werden immer wieder schuldig, aber wir leben durch seine Gnade und mit seiner Gnade. So haben Stacheln, Dornen und Disteln in unserem Leben mit Jesus den tiefen Sinn, dass sie ein Zeichen der Gnade Gottes sind. Sie weckt und stärkt unser Verlangen, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir seine Art annehmen, seine Freundlichkeit, seine Wahrhaftigkeit, seine Geduld, seine Barmherzigkeit. Paulus hat das mal so ausgedrückt: bei allem, was ist, ich verliere nicht den Mut. Die Lebenskräfte, die ich von Natur aus habe, die werden aufgerieben. Aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. Stacheln, Dornen und Disteln sind dann noch viertens Zeichen der Erneuerung. Ich denke an Herrn M., einen gläubigen und erfolgreichen Mann. Er hat eine steile Karriere hingelegt und es bis an die Spitze in den Staat gebracht. Er war bekannt für seinen ausgeprägten Gerechtigkeitsgesinn und Sinn und sein außerordentliches Redetalent. Was er sagte, hatte Hand und Fuß. Kein Geschwafel, keine falschen Versprechen. Man konnte sich auf ihn verlassen. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere jedoch zerstörte er sein ganzes Leben. Er wurde zum Mörder und setzte sich ins Ausland ab. Da war er gerade mal 40 Jahre alt. Er fand Unterschlupf in der öden Wüste irgendwo im alten Ägypten in einer Familie, die sich von der Kleinviehzucht ernährte. Und unser Herr M. wurde ein Hirte. Etwas Krasseres kann ich mir nicht vorstellen. Vorher das reinste Luxusleben, ein starkes Gehalt, garantierte Sicherheit, einen tollen Job, erfolgreich, beliebt und jetzt völlig neben der Kapp. Verwirrt, hilflos, auf unterstem Niveau für einen Staatsmann. Tag ein, Tag aus in der Wüste leben, mit ihren abertausend Steinen, Dornen und Disteln, bei blökenden Schafen und meckernden Ziegen. Nein, danke. Sie wissen längst, dass ich von Mose rede. Wenn wir den biblischen Bericht lesen, stellen wir fest, dass der Erzählfaden kurz nach seiner Ankunft in der Familie Jethros abbricht und erst wieder aufgenommen wird, nachdem Mose 80 Jahre alt geworden ist. Ja, was hat sich denn in den anderen 40 Jahren im Leben Moses entwickelt in seinem Herzen und in seiner Beziehung zu Gott? Was ist da gelaufen? Was hat er erlebt? Wir können nur vermuten. Gab es eine Zeit, wo er gesagt hat, tschüss, lieber Gott? Warum dieses Schweigen? Warum musste mir das passieren? Warum kein Wort darüber, welche Konflikte Mose durchgemacht haben mag? Warum nicht einmal ein Bericht aus seiner Familie, wie es denen so ging? Nix. Ja, ist das alles nichts? Disteln und Dornen haben doch auch eine schöne Seite, nämlich Blüten. Hat Mose das Handtuch geworfen? Kann sein. Aber eins steht fest. Gott hat nicht das Handtuch geworfen. Er verachtet den Mörder nicht, sondern hat noch etwas Großes mit Mose vor. Gott will sein Leben, seinen Glauben, seine Haltung, seine Gesinnung, seine Einstellung zu Gott, zu den Menschen verändern, erneuern. Gott gibt niemanden auf, auch wenn man über einen längeren Zeitraum von ihm vergessen zu sein scheint. Der Herr hat seine eigene Art, Menschen zu begegnen. Im Fall Moses geschah es so: Gott offenbart sich Mose in einem brennenden Dornbusch. Nun, das war damals in der Wüste nichts Besonderes. Es geschah immer wieder. Aber hier war etwas los, das es noch nie gab. Der Busch brannte und brannte und brannte und brannte und verbrannte nicht. Mose sagte, muss ich mir angucken. Geht ganz nah ran. Gott sieht es, er kommt und sagt, halt Mose. Er antwortete, ja, hier bin ich. Und Gott sagte, nicht näher herantreten. Zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Wenn unser Leben mit seinen Hochs und Tiefs, mit den abertausend unbewussten und bewussten Sünden, mit allen Schmerzen und Ängsten und Zweifeln, wie ein trockener, stacheliger Dornbusch ist, kommt Gott gerade da hinein. Das Feuer der Heiligkeit Gottes flammt nicht auf, um Versager zu zerstören, sondern um sie für seinen Dienst brauchbar zu machen, zu reinigen, zu heiligen. Mose, zieh deine Schuhe aus. Leg dein altes, abgetretenes Leben doch ab. Du stehst in meiner Gegenwart auf heiligem Land. Und wer ist dieser Gott, der Versager in seinen Dienst holt und ihnen sein Vertrauen schenkt und ihnen neue Verantwortung übergibt? Gott offenbart sich ihm mit dem Namen Ich Bin. Ist kein Name wie Mose, Aaron, Mirjam, Esther. Nein, in diesem Namen drückt sich das Wesen Gottes aus. Hier in diesem Ich Bin tritt seine ewige, unerhört weite und tiefe Liebe in Aktion. Ich bin für euch. Ich bin für euch da. Ich stehe euch bei. Ich versorge euch. Ich stärke euren Glauben. Ich tröste euch in Krankheit und Schmerz. Ich bewahre euch in den Anfechtungen und Versuchungen. Ich gebe euch die Kraft, dass ihr dem Zeitgeist widerstehen könnt. Und ich gehe auch durchs dunkle Todestal mit euch. Das alles und noch viel mehr will ich für dich persönlich tun. Ich bin Jahwe, der dir alles sein will. Und ich habe noch einen letzten kleinen Impuls. Stacheln, Dornen und Disteln sind auch ein Zeichen der Hoffnung. Verlasst euch drauf. Es kommt der Tag, an dem es überhaupt keine Stacheln mehr geben wird. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen, was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, sagt Paulus, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch mit ganzer Kraft, wie ihr es könnt, für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Ja, wir haben einen wunderbaren Herrn, der immer noch größer ist. Herr Jesus Christus, das war jetzt ziemlich viel, was wir gehört und bedacht haben. Danke, dass du jedem von uns diesen einen Gedanken mitgeben kannst, dass du ein wunderbarer Heiland bist, einer, der ewig liebt und immer wieder vergibt und neue Zuversicht und Freude und Kraft schenkt, dir dennoch zu vertrauen, deine Hand dennoch festzuhalten. Und dann, wenn wir ganz schwach sind, nichts mehr können und nichts mehr haben. Wir haben dich, den größten Schatz. Wir haben dich als Erlöser, als Freund, als Bräutigam. Und einmal wirst du mit uns feiern. Und dann werden wir alle zusammen in der ewigen Herrlichkeit sein und dich für immer anbeten. Und lass aus dieser Herrlichkeit doch immer wieder auch Scheinwerfer und Licht in unsere dunklen Täler kommen. Wir beten besonders für all die Notstandsgebiete der Ukraine und Nordkorea, in China und auch in Afrika. Herr, wir danken dir, dass du den Menschen in Leid und Not deiner Gemeinde begegnest, dass du für sie sorgst auf unvorstellbare, wunderbare Weise. Vielen Dank, Herr, dass du uns auch so ein schönes gemeinsames Gebet geschenkt hast. Und das wollen wir auch gemeinsam jetzt sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, was noch zu sagen ist, dass am kommenden Sonntag, am 13. und am übernächsten Sonntag, am 20. März, hier kein Gottesdienst ist. Also am 13. und 20. hier kein Gottesdienst. Und dann läuft es wieder, Schwester Magdalena? Ja, gut. Also das ist dann der 27. März, genau. Ja, dann geht mit dem Segen des Herrn nach Hause oder wohin Sie wollen. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir Frieden. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.